ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Das Gebiet, das wir heute als Palästina bezeichnen, wurde schon von vielen Mächten beherrscht. Nur die Menschen dort, die Palästinenser, hatten nie einen eigenen Staat. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wo die Wurzeln der Gewalt liegen. Er zeigt aber auch, dass mehrere vielversprechende Chancen auf einen eigenen Staat und damit auf Frieden verpasst wurden. Die Diskussion über eine Zwei-Staaten-Lösung in der Region, also für Palästinenser und für Israelis, flammt immer wieder auf. Denn beide Völker gemeinsam, das wird wohl nicht funktionieren. Rainer Volk blickt in die Geschichte der Nation ohne eigenen Staat zurück.
Hat die arabische Bevölkerung in der südlichen Levante zwischen dem Ufer des Mittelmeers und dem Fluss Jordan ein Recht auf einen eigenen Staat? Darüber wird seit über 100 Jahren gestritten und gekämpft. Ein Ausweg ist nicht in Sicht, aber das Thema hochbrisant. So erklärte zum Beispiel Bundeskanzler Merz im Dezember 2025.
Zurzeit ist für eine Anerkennung Palästinas sind alle Voraussetzungen nicht vorhanden. Das ist viel zu früh, aber am Ende dieses Prozesses muss es diesen Staat geben. Dann werden wir den auch anerkennen.
Die weltpolitische Lage macht eine rasche Lösung jedoch wenig wahrscheinlich. Ebenso wenig der Blick in die Historie. Die aktuelle Wirklichkeit ist hart. Gaza ist großflächig zerstört durch den Krieg zwischen der Hamas und Israel. Im Westjordanland gibt es zwar seit 30 Jahren eine Autonomiebehörde der Palästinenser, doch wer von den Einheimischen reisen will, wird von der israelischen Armee an Checkpoints kontrolliert und muss Umwege fahren. Savina Bakli, Ende 40 aus Ramallah, wo die Behörde sitzt, sagt:
Wenn wir eine Lösung für einen Staat Palästina hätten, wären alle Checkpoints weg. Mit einem eigenen Staat wären wir frei, in Palästina zu reisen und außerhalb.
Wie diese Situation entstanden ist und warum sie so ausweglos erscheint, für den Anfang hilft ein Blick zurück auf den Ersten Weltkrieg. Hier spricht Wladimir Iljitsch Lenin. Die Ansprache ist von 1917, dem Jahr der russischen Revolution. Zwischen dem Projekt Palästinenserstaat und dem Weltereignis, das Lenin und seine Gefolgsleute auslösten, besteht eine Verbindung. Denn Russland war davor, unter dem Zaren, Verbündeter der Briten und Franzosen im Ersten Weltkrieg. Seine Diplomaten wussten von einer ersten Absprache zur Zukunft Palästinas, dem Sykes-Picot-Abkommen. Die Nahosthistorikerin Professor Ulrike Freitag vom Zentrum Moderner Orient in Berlin erklärt:
Sykes-Picot war ein Kriegszielabkommen zwischen den Briten und den Franzosen über die Aufteilung der arabischen Gebiete und Teile von Südanatolien für den Fall, dass das Osmanische Reich zerfällt. Aber Russland hat nach der russischen Revolution und dem vorzeitigen Ausscheiden Russlands aus dem Ersten Weltkrieg dies publiziert. Und das hat natürlich zu einer erheblichen Beunruhigung geführt.
Weil damit Widersprüche öffentlich wurden. Denn die Briten hatten sowohl den Arabern wie den jüdischen Siedlern, die seit Jahrzehnten in die Region gekommen waren, eine staatliche Unabhängigkeit versprochen. Nach dem Ersten Weltkrieg waren diese Zusagen jedoch Makulatur. Stattdessen ließen sich Großbritannien und Frankreich vom Völkerbund 1922 ein Mandat, eine Art Vormundschaft, für die gesamte Levante einschließlich Palästina geben. Der Norden, das heutige Syrien und der Libanon, ging an Frankreich. Den Süden, was heute Israel, Gaza und Jordanien sind, nahmen sich die Briten.
The slender tower of a Muslim minaret testifies to the faith of Islam in the land of three great religions.
Ein amerikanischer Dokumentarfilm aus den späten 1920er Jahren. Er zeigt unter anderem Bilder von einem Minarett in einem Dorf und idyllische Szenen von Kanaan und anderen biblischen Städten.
Below sea level, according to a signpost in English, Hebrew and Arabic. Of the 10 ancient cities that once flourished on the shores of Galilee.
Nicht erwähnt wird, dass sich die Muslime, vor allem ihre Wortführer, Imame, reiche Familien und die traditionelle Aristokratie, bereits im Nachteil fühlten gegenüber zionistischen Siedlern, dem sogenannten Yishuv. Palästina war daher schon unruhig. Die Polizisten und Soldaten, die Großbritannien schickte, halfen wenig. Ende der 1920er Jahre explodierte die Gewalt erstmals. Es gab Tote und Verletzte.
there is one place in the world today where the cloud of mass tragedy hangs low, it is the land of Israel. Beyond the blue waters of the Mediterranean.
Eine britische Wochenschau von 1939. Pathetisch erzählt sie von der Flucht von Jüdinnen und Juden nach Palästina vor der Verfolgung der Nazis. Weitere 200.000 Menschen kamen so ins Land. Laut Schätzungen machten Juden bei Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Drittel der 1,3 Millionen Bewohner im Mandatsgebiet aus. Die Wochenschau deutet auch Gewaltakte zwischen den Bevölkerungsgruppen an, spricht von Terror und Blutvergießen und fragt recht prozionistisch, ob die Juden ihr modernes Zuhause bewahren können. Die britische Regierung verfolgte die Zunahme der Gewalt genau. Sie versuchte, die jüdische Einwanderung vor Beginn des Zweiten Weltkriegs zu begrenzen, um die Lage zu befrieden, und beauftragte eine Expertenkommission mit einem Gutachten. Diese schlug eine Teilung der Region in einen jüdischen und einen arabischen Staat vor, ein Rat, den London jedoch ablehnte. Stattdessen entwarf man 1939 einen Langzeitplan, Weißbuch genannt, das einen gemeinsamen Staat von Juden und Arabern vorsah. Auch dieser Plan war aussichtslos. Einmal, weil wenige Wochen später der Zweite Weltkrieg begann und die Briten deshalb langfristige Entscheidungen vertagten. Wichtiger aber war, die arabische Seite lehnte dessen Ideen ab, allen voran Mohammed Amin al-Husseini als Großmufti von Jerusalem, der wichtigste Sprecher der arabischen Mehrheit in Palästina. Al-Husseini floh im Zweiten Weltkrieg unter den Schutz der Nazis. Gleichzeitig war für jüdische Nationalisten ein eigener, rein jüdischer Staat Teil ihrer Ideologie, sagt Peter Wien. Er ist Professor für Geschichte des modernen Nahen Ostens an der University of Maryland in den USA.
Es geht nie um den Gedanken, dass man zusammenlebt. Sehr früh wird das sehr klar in der zionistischen Bewegung, dass die beiden Gruppen, die Bevölkerungsteile, getrennt werden müssen. Also es gibt da moderatere Bewegungen, es gibt radikalere Bewegungen. Die radikaleren Bewegungen, wo es eben eine Verbindungslinie zur heutigen Likud-Partei in Israel gibt, die sagen klar, es muss eine Mauer errichtet werden. Und das ist ein Bewusstsein, das sich bis nach 1948 zieht.
Die Chancen für einen gemeinsamen Staat standen also bereits vor dem Zweiten Weltkrieg schlecht. Und da 1945 große Teile Europas zerstört dalagen, sahen Zehntausende überlebende Juden nach dem Zweiten Weltkrieg Palästina als einzig sinnvolle Möglichkeit für einen Neuanfang. Diese Flüchtlingswelle schürte den arabischen Argwohn gegenüber den Zionisten weiter. Erneut setzte Großbritannien eine Expertenkommission ein, doch angesichts weiterer Terroranschläge beider Seiten, die hunderte Menschenleben kosteten, musste London 1947 die Vereinten Nationen bitten, einen Teilungsplan für Palästina auszuarbeiten. Entrüstet argumentierten Delegierte aus arabischen Staaten dagegen, zum Beispiel der Vertreter des Irak.
The Arab states cannot tolerate this break in their unity and this menace.
Die arabischen Staaten können diesen Riss in ihrer Einheit nicht hinnehmen. Dies bedroht ihren politischen und wirtschaftlichen Aufstieg. Wir haben ein Recht zur Mitsprache in allem, was unsere regionalen Interessen angeht. Deshalb sind wir gegen die Gründung eines jüdischen Staats, jetzt und für alle Zeiten. Die Einwanderer nach Palästina, deren Herkunft wir oft nicht kennen, bringen die Saat der Unterwanderung mit in den Nahen Osten.
Carry the seeds of many a subversive movement for the Near East.
Länder wie Syrien, wie Jordanien sind ja ganz kurz vor 1948 selbst erst unabhängig geworden, haben die Fremdherrschaft abgeschüttelt. Und es ging ihnen darum, in allererster Linie die Umsetzung des Teilungsplans zu verhindern, also die Etablierung eines jüdischen Staates, eines Staates von Siedlern, in einem Gebiet, was Sie als arabisches Land sahen.
Sagt Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik zur Ablehnung des Teilungsplans durch die arabischen Nachbarn Palästinas. Unmittelbare Folge des Teilungsplans der UN für Palästina waren noch mehr Chaos und noch mehr Gewalt.
During this time fighting between Arabs and Jews was a
commonplace. Diese britische Wochenschau von 1947 berichtet, überall kämpften Araber und Juden gegeneinander, mit zahlreichen Opfern durch Messerattacken, Schüsse und Granaten. Auf beiden Seiten habe es Festnahmen gegeben, sagt der Sprecher, in Jerusalem seien vielerorts Feuer ausgebrochen. Großbritannien habe unterdessen wegen der anhaltenden Gewalt das Ende seines Palästina-Mandats im Mai erklärt. Noch am Tag des britischen Abzugs, am 14. Mai 1948, rief das Parlament der jüdischen Siedler die Unabhängigkeit Israels aus. Tags darauf griffen Ägypten, Libanon, Syrien und Jordanien den neuen Staat militärisch an. Das Ergebnis? Eine Katastrophe. Etwa eine Dreiviertelmillion palästinensische Araberinnen und Araber mussten aus ihrer Heimat fliehen. Israel eroberte bis Anfang 1949 40% des Gebiets des geplanten Palästinenserstaats. Seither begehen die Palästinenser den 15. Mai als Nakba-Tag, Tag der Katastrophe. Der Nahosthistoriker Peter Wien merkt an, die arabische Koalition habe ihre internen Rivalitäten nur zurückgestellt. Der Krieg gegen den gemeinsamen Feind Israel sei geführt worden, weil die feudalen Eliten um ihren Rückhalt in der Bevölkerung fürchteten.
Die haben große Sorgen vor dem Mobilisierungspotenzial, das in der Palästina-Frage steckt. Und deswegen wird Palästina gerade auch im Krieg von 1948 natürlich als gemeinsames Thema angesehen, aber letztendlich versuchen dann die alten Eliten in diesen Staaten erstmal ihre eigenen Schafe ins Trockene zu bringen. Das ist eine, wenn man das so formulieren will, die politische Tragik, dass eben die Araber in der Nachkriegszeit keine gemeinsame Linie finden.
Dies gelang nicht überall. In Ägypten kam die Monarchie zu Fall und General Gamal Abdel Nasser an die Macht. In Jordanien, Zufluchtsland der meisten Palästinenser, hielt sich das Königshaus nur mit knapper Not auf dem Thron. Und dann 1956 die sogenannte Suez-Krise, der Versuch von Briten, Franzosen und Israelis, den von Nasser verstaatlichten Suezkanal militärisch zurückzuerobern. Diese Hauruck-Aktion machte den Nahen Osten zum Schauplatz im globalen Tauziehen zwischen West und Ost, dem Kalten Krieg. Denn sobald Amerikaner und Sowjets bemerkenswerterweise gemeinsam die Angreifer zum Abzug gezwungen hatten, nahmen sie die Länder der Region unter ihre Fittiche. Ägypten wurde zum Schützling der Sowjetunion, die USA unterstützten von nun an Israel und Jordanien. Und die Palästina-Frage wurde wieder einmal vertagt. Nächste Station. Die Tonspur eines Films der israelischen Armee aus dem Sechstagekrieg 1967. Sein Thema: die Eroberung von Ost-Jerusalem durch den jüdischen Staat. Bis dahin hatte Jordanien die heiligen Stätten von Judentum, Christenheit und Islam mitkontrolliert. Israels Soldaten im Siegestaumeln und die blau-weiße Flagge Israels mit dem Davidstern über der Stadt symbolisierten den Arabern schmerzhaft ihre militärische Unterlegenheit. Zu den Folgen gehörte, dass ihre traditionellen Eliten an Glaubwürdigkeit und Macht verloren und andere Kräfte auf arabischer Seite wichtiger wurden. Die Nahostexpertin Muriel Asseburg sagt dazu:
Also es gab immer Rückschläge und das hat immer Anpassungen bei den palästinensischen Akteuren produziert. Ich würde die nicht immer als Radikalisierung bezeichnen.
Das meint auch die Ära, in der Yasser Arafat zum Wortführer der Palästinenser-Sache wurde. Arafat hatte nach der Suez-Krise die Fatah gegründet, eine Untergrundorganisation, die eine komplette Befreiung Palästinas und einen demokratischen Staat versprach und von Jordanien aus erste Terrorakte in Israel verübt hatte. 1964 vereinigte sich die Fatah mit der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation, einer Schöpfung von Ägyptens Präsident Nasser. Bis heute sieht sich die PLO als eine Art Dachverband verschiedener Palästinenserorganisationen. Die Vereinten Nationen erkennen sie als Vertreterin des palästinensischen Volkes an. Muriel Asseburg sagt über Arafats Strategie ab den späten 1960ern:
Wir müssen die PLO übernehmen und die Politik der PLO bestimmen. Und es sollen nicht die arabischen Staaten sein, die die Politik der PLO in erster Linie bestimmen. Der zweite Punkt, und da kann man, denke ich, in der Tat von Radikalisierung sprechen, die natürlich in einem gewissen Zeitgeist auch stattgefunden hat, war der Beginn von internationalem Terrorismus in den 70er Jahren.
Die blutigen Aktionen der PLO brachten rasch das labile politische Gleichgewicht in der Region ins Wanken. Denn die Terroristen unter Arafats Führung nahmen für sich in Anspruch, von Libanon, Jordanien oder Syrien aus ungehindert gegen Ziele in Israel oder dessen Verbündete in der Welt agieren zu können. Als die libanesische Regierung 1969 Soldaten gegen Arafats Gefolgsleute einsetzte, erklärte dieser:
Die Politiker des Libanon hatten uns im April volle Bewegungsfreiheit für unsere Kämpfe versprochen. Nun sind sie wortbrüchig geworden. El-Fatah hat das Recht, auf jedem arabischen Territorium zu kämpfen, auch im Libanon. Die nationale Existenz des Libanon oder Jordaniens ist nur wichtig, soweit sie unserem Kampf, dem Kampf aller Araber gegen Israel, nützt.
Im Rückblick gesehen zahlten Arafat und seine Gefolgsleute für ihre Strategie einen hohen Preis. Denn die Ermordung von Mitgliedern der israelischen Olympiamannschaft 1972 in München, zahlreiche Flugzeugentführungen durch Splittergruppen der PLO in den 1970er Jahren, teilweise gemeinsam mit der deutschen Rote Armee-Fraktion, sowie gezielte Sprengstoffattentate kosteten die Sache der Palästinenser weltweit viele Sympathien. Zwar errang Arafat auch einige politische Erfolge, etwa einen Auftritt vor der UN-Vollversammlung 1974, doch diplomatisch geriet er langfristig ins Hintertreffen.
Ladies and gentlemen, the President of the United States of America, the President of the Arab Republic of Egypt and the Prime Minister of Israel.
Washington im März 1979. Ägyptens Präsident Sadat, der Nachfolger Nassers, und Israels Ministerpräsident Begin unterzeichnen einen Friedensvertrag zwischen beiden Staaten. Für Yasser Arafat ein schwerer Schlag. Denn damit fiel Ägypten als Unterstützer der PLO weg. Da Israel in den Folgejahren weiter politisch und militärisch Boden gut machte, unternahm Arafat einen Strategiewechsel. Muriel Asseburg.
Wir sehen später, dass Arafat trotz Rückschlägen keine Radikalisierung vorangetrieben hat, sondern versucht hat, eine Moderierung in der PLO durchzusetzen und in seiner eigenen Partei durchzusetzen, die Bewegung hinzuführen auf eine Zwei-Staaten-Regelung und letztlich dann Ende der 80er Jahre weg auch vom internationalen Terrorismus.
Foreign Minister Pankin and I are pleased to announce that President Bush and President Gorbachev are today inviting.
Oktober 1991. US-Außenminister James Baker kündigt den vielleicht größten Schritt Richtung Frieden im Nahen Osten an. Eine Konferenz von Arabern, Israelis und Palästinensern in der spanischen Hauptstadt Madrid. Der Kalte Krieg war zu Ende. In der großen Politik hatte sich der Wind gedreht. Für Moskau war der Nahe Osten nun strategisch weniger wichtig. Die USA konnten Israel daher unter Druck setzen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Auch eine Welle von spontanen Unruhen, die sogenannte Erste Intifada, war vermutlich ein Faktor in den Überlegungen von Yasser Arafat, zeigte ihm der Aufstand doch die Unzufriedenheit der Palästinenser mit ihrer Lage. Die Nahostexpertin Muriel Asseburg sagt:
Also die PLO ging geschwächt da rein. Gleichzeitig sah Arafat, und das ist Teil seiner Geschicklichkeit, aber nicht unbedingt strategischen Weitsicht, er sah die Chance, dadurch kann die Befreiungsbewegung zurück nach Palästina kommen und dann aus Palästina arbeiten.
Das Ergebnis der Verhandlungen waren die beiden Oslo-Abkommen von 1993 und 95. Sie brachten Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin, Außenminister Shimon Peres und Yasser Arafat sogar den Friedensnobelpreis ein. Nach der Formel Land für Frieden versprach Arafat eine Anerkennung Israels in den Grenzen von 1967. Israel gestand den Palästinensern Autonomierechte im Westjordanland und im Gazastreifen zu. Allerdings wurde Rabin kurz darauf von einem radikalen jüdischen Siedler wegen seiner Friedenspolitik ermordet. Ein Wendepunkt in den Bemühungen um einen Palästinenserstaat? Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik widerspricht.
Ich denke insbesondere an die Verhandlungen, die unter der Vermittlung von US-Präsident Clinton 2000 stattgefunden haben. Ich denke dann an die Gespräche, die 2007, 2008 zwischen dem Nachfolger von Arafat, Mahmoud Abbas und Ehud Olmert stattgefunden haben. Und dann nochmal die Bemühungen unter US-Präsident Barack Obama. Und selbst US-Präsident Trump hat natürlich in seiner ersten Präsidentschaft sich bemüht, ein Friedensabkommen zustande zu bringen, den sogenannten Jahrhundertdeal.
Die Gründe, weshalb alle die Bemühungen am Ende erfolglos blieben, sind vielfältig. Sicher fehlte es nicht am guten Willen der Vermittler, der USA, der Vereinten Nationen oder der Europäer. Der Nahosthistoriker Peter Wien erklärt den Rückfall in die Konfrontation im Rückblick mit mangelnden Fortschritten aus palästinensischer Sicht.
Weil die Palästinenser letztendlich keinen Handlungsspielraum oder fast keinen Handlungsspielraum daraus entwickeln, weil überall dort, wo sie anfangen, Handlungsspielraum zu entwickeln, gibt es dann Dynamiken, natürlich auch aus der Radikalisierung, aus dem Terrorismus heraus, die eben dann auch immer wieder dazu genutzt werden, den Palästinensern ihren Handlungsspielraum einzuschränken und zu nehmen.
Schlagzeilen machten so zunehmend wie hier in Hebron im Westjordanland 1997 Proteste, Gewaltausbrüche und Krisen. Zugleich wurden die Fronten des Konflikts unübersichtlicher. Der Grund dafür war die Hamas. Ursprünglich Teil der ägyptischen Muslimbruderschaft, wuchs die Hamas, zu Deutsch Islamische Widerstandsbewegung, mit Terroraktionen zu einem Rivalen der PLO im Gazastreifen heran. Als Yasser Arafat 2004 starb und sich Israel im Jahr darauf aus Gaza zurückzog, zwang die Hamas Arafats Nachfolger Mahmoud Abbas, die Macht mit ihr zu teilen. Abbas blieb nur das Westjordanland als Basis. Bisheriger Tiefpunkt dieser Entwicklung? Der Krieg in Gaza, ausgelöst am 7. Oktober 2023 durch einen Angriff der Hamas auf israelische Siedlungen und ein Musikfestival nahe der Grenze. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu musste nun reagieren.
Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg. Heute früh eröffnete die Hamas einen mörderischen Überraschungsangriff gegen den Staat Israel und seine Bürger. Ich habe den Sicherheitsapparat zusammengerufen und angewiesen, die Ortschaften, in die die Terroristen eingedrungen sind, zu sichern. Reservisten sind angewiesen, zurückzuschlagen. Der Feind wird einen Preis zahlen müssen, den er so noch nicht kannte.
Israel schlug im Gazastreifen mit aller Härte seiner Streitkräfte zurück. Auch wenn Ende September 2025, also vor einem guten halben Jahr, ein Waffenstillstand ausgerufen wurde, der mehr oder weniger hält, diesen Rückschlag hat die Idee, den Palästinensern einen eigenen Staat zu geben, noch nicht überwunden. Aktuell sehen die meisten Akteure und Beobachter eher schwarz. Ein Kenner der Nahostgeschichte wie Peter Wien von der University of Maryland teilt den Pessimismus, sieht aber weiterhin durchaus Chancen.
Also wenn wir jetzt die Entwicklung des palästinensischen Staates betrachten, mit Fragen der Souveränität, Machtstrukturen, repräsentativen Strukturen, ist es eine durch und durch negative Geschichte. Es gibt aber immer wieder die Mikroebene, die wir in Betracht ziehen müssen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, Fenster, die sich öffnen, gerade eben was kleine Projekte von politischer Willensbildung angeht, die einem natürlich immer Hoffnung machen, selbstverständlich.
Beispielsweise haben inzwischen fast 160 UN-Mitgliedstaaten Palästina als unabhängigen Staat anerkannt. Deutschland zögert noch, siehe die Stellungnahme von Kanzler Merz im Dezember 2025.
Zurzeit ist für eine Anerkennung Palästinas sind alle Voraussetzungen nicht vorhanden. Das ist viel zu früh, aber am Ende dieses Prozesses muss es diesen Staat geben, dann werden wir den auch anerkennen.
Auch wenn die Frage der Anerkennung eher symbolisch ist, so zeigt sich fast unentwegt, der Staat Palästina bleibt ein Thema der Weltpolitik. Ein neues Indiz ist der Friedensrat für Gaza, den Donald Trump im Februar 2026 gründete. Das Ziel, den Küstenstreifen mit seinen etwa 2 Millionen Menschen nach den Kriegszerstörungen mittels Spenden der etwa 2 Dutzend Mitglieder des Rats wieder aufzubauen. Wie hilfreich das neue Gremium der Amerikaner und ihres Präsidenten ist, ob die Hoffnung auf einen Staat für die Palästinenser so doch einen neuen Schub erhalten kann, da ist die Fachwelt sehr zurückhaltend. Die Sprunghaftigkeit von Donald Trump ist nur ein Grund dafür, ein anderer, dass die arabischen Staaten als langjährige Förderer wegen des Konflikts um Gaza inzwischen Abstand vom Projekt Palästinenserstaat genommen haben. Muriel Asseburg analysiert.
Die arabischen Staaten sind Mitglieder geworden, haben sich damit dem Trump-Plan für Gaza angeschlossen, wo es eben überhaupt nicht mehr um eine Regelung der israelisch-palästinensischen Frage des Konflikts auf der Basis von Zweistaatlichkeit geht, sondern es geht um eine Bearbeitung des Konflikts, wie er sich seit dem 7. Oktober 2023 dargestellt hat. Also die arabischen Staaten haben sich erstmal zumindest dieser Lesart angeschlossen.